Heute ist Donnerstag, der 19. Oktober. Herzlich willkommen aus München und herzlich willkommen zur Opening Bell featured bei Handelsblatt. Der eine Hü, der andere Hot bei Netflix nach den Quartalszahlen. Ein dickes Plus bei Tesla dafür. Abgabedruck mit einigen skeptischen Analystenkommentaren. Insgesamt ist die Berichtssaison seit gestern Abend sehr uneinheitlich ausgefallen im Finanzsektor. Blackstone und Discover Financial nach den Zahlen unter Druck. Dafür geht es bei AT&T merklich vorbörslich bergauf. Die Renditen der Staatsanleihen bereiten immer mehr Kopfschmerzen. Wir sind im 10-jährigen Bereich unter der Marke von fast 5% angekommen, sehen heute Morgen einen sehr leichten Rücklauf und man wird vor allen Dingen auf die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell achten, der sich um 18 Uhr im Wirtschaftsclub New York zu Wort melden wird. Viele gehen davon aus, dass er das Gleiche sagen wird, das seine Kollegen in den letzten Tagen immer wieder betont haben. Weil die Renditen am langen Ende gestiegen sind, kann sich die Notenbank leisten, die Füße stillzuhalten. Tauchen wir ein in die Welt der Wall Street und ich sitze quasi im Wald hier im Hintergrund im Hotel. Wunderschöne Waldlandschaft und ein bisschen im Wald sitzt heute Morgen auch die Wall Street. Wir hatten lange Zeit eine sehr uneinheitliche Tendenz, eher etwas schwächere Futures, wobei wir jetzt leicht nach oben drehen. Die Ergebnisse, die seit letzter Nacht gemeldet wurden, sind ziemlich uneinheitlich ausgefallen. Es gibt einen sehr großen Gewinner. Ihr alle wisst, wen ich meine. Netflix dafür eine Tesla auf der Verliererseite und sehr viele negative Analystenkommentare heute Morgen zu Tesla. Ich gehe gleich darauf nochmal ein. Wir haben AT&T solide auf der Gewinnerseite nach den Quartalszahlen im Finanzsektor. Eine Blackstone und vor allen Dingen eine Discover Financial ziemlich stark unter Abgabedruck. Und man muss sagen, dass sich die Frage aufdrängt, wie stark die Wirtschaft denn nun tatsächlich ist. Wenn man sich gestern das Beigebook mal angeschaut hat, der Regionalbericht der 12 Notenbanken, dann deutet das nicht unbedingt auf eine Wirtschaft, die glühend heiß ist. Und wir hatten gestern auch noch eine sehr solide Nachfrage bei der Auktion von 20-jährigen Staatsanleihen. Das war die Sorge, dass wir eine ähnlich schwache Nachfrage sehen würden wie in der vergangenen Woche bei der Auktion von 30-jährigen Staatsanleihen. Die Renditen der Staatsanleihen, gerade auch am langen Ende, drücken trotzdem weiter nach oben. Und das, obwohl wir zahlreiche Kommentare hatten, auch in dieser Woche wieder, die sagen also, die Notenbank muss nicht mehr so viel tun, weil die Renditen am langen Ende den Job der Notenbank erledigen. Das hat gestern Notenbanker Waller betont und auch Notenbanker Williams. Und damit haben eigentlich so ziemlich alle Notenbanker seit gut eineinhalb Wochen immer wieder das Gleiche betont. Das ist übrigens auch die Standardannahme heute bei der Rede von Jerome Powell im Economic Club in New York, beginnt in New York um 12 Uhr, 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und die Standardannahme ist, er wird also Ähnliches betonen. Die Notwendigkeit, nochmals um 25 Basispunkte anzuheben, ist gesunken, weil die Renditen am langen Ende sehr stark gestiegen sind. Und insbesondere, wenn die Renditen am langen Ende steigen, wirkt sich das bremsend auf die Wirtschaft aus, stärker als ein Anstieg der Zinsen am kurzen Ende, also bei kurzläufigen Staatsanleihen. Er dürfte allerdings auch betonen, dass die Zinsen lange Zeit auf einem erhöhten Niveau bleiben werden. Das ist die Standardaussage seit vielen Wochen und daran dürfte sich letztendlich auch nicht so viel ändern. Wenn wir uns jetzt mal die Erwartungen anschauen für die Fed Funds Rate, wo soll die denn jetzt liegen Ende kommenden Jahres, dann hat der Markt hier in den letzten Wochen eine ziemlich starke Adjustierung vorgenommen. Wir lagen zu Monatsbeginn noch bei 4,4, 4,45% Zins für Ende nächsten Jahres. Das hätte also bedeutet mehrere Zinssenkungen. Jetzt aktuell liegen wir bei 4,85%. Es sind also fast zwei Zinsanhebungen aus dem Markt gepreist worden und der Dotplot liegt mittlerweile, wie er allgemein bekannt ist, seit der letzten Tagen bei 5,1%. BCA Research betont heute Morgen, dass der Anleihemarkt extrem stark überverkauft sei, technisch. die Wahrscheinlichkeit einer Gegenbewegung liege bei 75%. Und das sind Stimmen, die wir in den letzten Tagen oft gehört haben, obwohl man sagen muss, dass insbesondere in den letzten Tagen der Auftrieb bei den Renditen der Staatsanleihen trotzdem relativ groß war. Die Sorge ist nach wie vor, dass wir ein Ungleichgewicht haben zwischen sehr viel Angebot, also neue Auktionen von Anleihen im Verhältnis zur Nachfrage. Heute Morgen ist unter anderem auch zu lesen, dass China, dass chinesische Investoren laut Bloomberg so viele US-Staatsanleihen und Aktien verkauft haben, übrigens nicht aktuell, sondern über die letzten 4 Jahre. Das ist nicht richtig, sorry. Bloomberg hat also geschrieben, dass chinesische Investoren aktuell die meisten US-Staatsanleihen, Anleihen und Aktien verkaufen, wie schon seit 4 Jahren nicht mehr. Die Bank of Japan rückt auch so ein bisschen mit in den Fokus mit der Annahme, dass hier die Inflationserwartungen in Kürze angehoben werden. Also das Thema der Anleihen bleibt fragil, obwohl eine JP Morgan, eine Bank America, auch eine BCA Research der Meinung sind, dass der Anstieg jetzt zu hoch sei. Bank America hatte ich am Montag angesprochen bei mir in Koch Insights. Da hatte man ja gemahnt, dass solange die Renditen im 10-jährigen Bereich unter 5% bleiben, dass sich der S&P über der Marke von 4.200 halten kann. Weil wir kratzen so langsam an die Marke von 5% bei den 10-jährigen Staatsanleihen. Das belastet die Wall Street, hat gestern auch für verstärkten Abgabedruck gesorgt. Wenn die Marke also gebrochen wird und wir sehen keine Gegenbewegung, angenommen und vorausgesetzt natürlich, die Bank of America hat recht, dann müsste der Verkaufsdruck an der Wall Street in einem solchen Szenario eher zunehmen. So, jetzt schauen wir uns aber mal die Ergebnisse an und ich fange mit Netflix mal an. Wir haben, das ist bei euch wahrscheinlich ja schon angekommen, sehr gute Nutzerzahlen. Das Abonnentenwachstum, Nettoabonnentenwachstum lag mit fast 8,8 Millionen deutlich über den Schätzungen von 6,2 Millionen. Und man muss sich immer wieder mal vor Augen halten, was für Marktanteile Netflix mittlerweile hält. Also wenn man sich also mal anschaut, jeder, der Glotze schaut sozusagen, der streamt, YouTube hat immer noch den höchsten Marktanteil mit 9% und danach kommt direkt Netflix. Und wir sehen das in den Abonnentenzahlen, die in Europa, in den USA und in Asien allesamt besser als erwartet waren. Man hat sich auch geäußert zu dem jetzt laufenden Quartal und auch in dem jetzt laufenden Quartal sollen weitere netto 8,7 Millionen Abonnenten hinzugewonnen werden. 1 Million mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Also Netflix überzeugt doch immer wieder und das ist nicht der einzige Punkt, der heute sehr positiv aufgenommen wird. Wir hatten die operativen Margen leicht über den Erwartungen des Marktes. Der frei verfügbare Cashflow war viel höher als erwartet mit, wo sind wir jetzt hier, bei 1,9 Milliarden. Damit wurden die Erwartungen um 600 Millionen Dollar übertroffen. Man muss das so ein bisschen mit einem Quäntchen Skepsis betrachten. Warum? Weil der frei verfügbare Cashflow vor allen Dingen von den Streiks profitiert. Also es wird kein Content produziert, also wird auch kein Geld ausgegeben für die Produktion von Content und dementsprechend fällt der frei verfügbare Cashflow eben doch sehr stark aus. Ansonsten hat man ein weiteres gewaltiges Aktienrückkaufprogramm gemeldet, weitet jetzt die Aktienrückkäufe auf insgesamt 10 Milliarden Dollar aus. Allein im letzten Quartal wurden 2,5 Milliarden Dollar an Aktien zurückgekauft. Das hilft natürlich auch dem Ertrag pro Aktie. Und das Management hat sich sehr positiv geäußert zu dem Paid Sharing. Das Problem, dass also einfach viele das Passwort geteilt haben. Netflix hat dafür keine Kohle bekommen. Und jetzt gibt es ja nun diese Bemühung, dass man quasi durchaus teilen kann, aber auch etwas dafür bezahlt. Und das macht sich bei Netflix positiv bemerkbar. Der Start der werbeunterstützten Plattform auch hier sehr positive Kommentare vom Management und ich will ganz kurz mal hier auf die Analystenkommentare eingehen, die sehr vielseitig sind. Die Analystenkommentare werden heute eigentlich nur durch zwei Werte dominiert. Das eine ist Netflix und das andere ist Tesla. Bei Netflix haben wir Bernstein, die sehr gut sind im Tech-Sektor. Das Kursziel wird auf 390 angehoben, die Aktie trotzdem nur Marktperformer. Goldman Sachs, Kursziel 400 statt 390. Auch hier bleibt man bei neutral, also bei Marktperformer. Eigentlich erstaunlich, wie zurückhaltend hier die Analysten noch sind. Denn man muss schon sagen, dass Netflix hier die Erwartungen ganz schön übertroffen hat und die Analysten jetzt fleißig hinterherrennen. Und ich gehe von Netflix mal rüber zu Tesla. Das ist natürlich der zweite Wert, der heute Morgen die Kursgewinne bei Netflix auf der anderen Seite wieder auch ausradiert. Netflix ist ja Pi mal Daumen etwa 14% im Plus, Tesla etwa 7% im Minus. Und man muss sagen, dass sehr viele Komponenten bei Tesla wirklich enttäuschen. Die Aussage, dass die Produktion des Cybertrucks im vierten Quartal zwar beginnt, dass die Skalierung aber nur sehr langsam vonstatten gehen wird. Hinweise, dass möglicherweise der Bau einer weiteren Fabrik, eines Produktionsstandorts in Mexiko verspätet sein könnte. Das bedeutet auch, dass die Volumen, die dann geliefert werden können, eventuell auch enttäuschen werden. Und schauen wir uns die Details mal hier an. Der Ertrag pro Aktie liegt also fast 40% unter Vorjahresniveau. 40% oder 37, wenn man es genau nimmt. 66 Cent pro Aktie, 74 Cent wurden erwartet. Der Umsatz konnte zwar um 9% steigen, aber lag mit 23,4 Milliarden trotzdem 600 Millionen Dollar unter den Erwartungen. Was viele befürchtet hatten bei Tesla, wir haben ja in den letzten Wochen oft darüber berichtet, ist, dass man quasi die Margen opfert, um mehr Volumen liefern zu können, also um die Nachfrage anzufachen. Und genau das konnte man im letzten Quartal auch sehen. Die Margen sind sehr, sehr stark unter Druck geraten und haben dementsprechend den Ertrag pro Aktie auch verhagelt. Der frei verfügbare Cashflow, ein ziemliches Desaster, 850 Millionen statt der erwarteten 2,6 Milliarden. Unter anderem deshalb, weil die Investitionen in den Bau von Kapazitäten deutlich ausgeweitet wurden. So, und dann gab es natürlich auch noch ordentlich viel Kommentare von Elon Musk zum aktuellen Wirtschaftsverlauf. Und die Kommentare sind eher skeptisch ausgefallen. Und wie gesagt, die Skalierung des Cybertrucks wird nur sehr schleppend anlaufen im vierten Quartal. Das ist eine Befürchtung, die viele Brancheninsider schon seit aller Ewigkeit haben, dass die Art und Weise, wie der Cybertruck aussieht und die Bauteile, die dafür verwendet werden, der Produktionsprozess ist extrem komplex und das scheint sich jetzt bei der Skalierung hier auch ein Stück weit ein bisschen zu rechnen. Bei Tesla also reduziert Goldman Sachs heute Morgen das Kursziel von 265 auf 235 Dollar und man zitiert hier unter anderem auch Elon Musk. Das aktuelle makroökonomische Umfeld und die höheren Zinsen, die wir sehen, könnten das Wachstum eintrüben und die Cybertruck-Skalierung wird hier nur langsam vonstatten gehen. Bei Bernstein auch hier skeptische Kommentare. Das Kursziel, haltet euch fest, nur 150 Dollar, also sehr weit unter dem aktuellen Niveau. Man muss bei Bernstein immer wieder sagen, die Welt von Tesla ist eine extreme. Die einen lieben Tesla, die anderen hassen Tesla. Und Bernstein ist seit aller Ewigkeit, seit Jahren eher auf der skeptischen Seite bei Tesla und hat natürlich hier auch die Rallye, die wir in diesem Jahr hatten, absolut mit verpasst. Die Bank of America senkt das Kursziel bei Tesla von 300 auf 290, die Citi von 271 auf 255 Punkten. Dollar, Piper Sandler hat das Kursziel 290 Dollar, aber wir sehen eben, dass auf breiter Front die Analystenkommentare bei Tesla negativ sind, die Kursziele sinken. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber tatsächlich muss man sagen, dass die vielen einzelnen Komponenten und Kommentare von Elon Musk nicht unbedingt Mut machen, jetzt kurzfristig und der Wert steht also dementsprechend unter Druck. Wenn ich mich nicht irre, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich habe die Zahl jetzt nicht, die Quelle nicht genau im Kopf. Wenn ich mich nicht irre, haben wir immer noch was, 100% Kursanstieg und 40% Ertragseinbrüche, so Pi mal Daumen. Nagelt mich jetzt darauf nicht fest, ich bin unterwegs, bin jetzt in München, mir liegen die Daten jetzt nicht alle vor, aber wenn ich mich nicht irre, müsste das in etwa stimmen. So, jetzt bevor ich auf die ganzen kleinen Werte eingehe, lasst uns mal mit den nächstgrößeren Werten weitermachen. AT&T, totbesagte Leben länger, nicht wahr? Die Aktie bei nur noch $15, jetzt haben wir hier also heute Morgen mal einen Kurssprung von etwa 5%. Das Ergebnis, der Ertrag pro Aktie, lag leicht über den Erwartungen des Marktes. Der frei verfügbare Cashflow, ganz wichtig für AT&T, weil das natürlich auch die Dividende mit bedient. Also ist da ausreichend Cashflow vorhanden. Der frei verfügbare Cashflow ist höher, als man erwartet hatte. Und zwar etwa $600 Millionen höher, bei $5.2 Milliarden. Und die Erwartungen für den frei verfügbaren Cashflow für das Gesamtjahr werden auch angehoben um eine halbe Milliarde auf 16,5 Milliarden. Man muss sagen, das kommentieren auch die Skeptiker, dass okay, dass der frei verfügbare Cashflow steigt, ist gut, aber das liegt vor allen Dingen daran, weil man die Investitionen und Kapazitäten teils reduziert hat. Das eine gleicht das andere also so ein bisschen mit aus. Aber trotzdem, für einen Wert, der so schlecht gelaufen ist in diesem Jahr mit vielen Problemen, AT&T hat genauso wie Verizon und im Übrigen auch die Deutsche Telekom extrem hohe Verbindlichkeiten und das in einem Umfeld höherer Zinsen. Deshalb also erstmal Bravo an AT&T, dass es überhaupt mal gute Nachrichten gibt. Die Anzahl der Netto-Neuabonnenten im Cellphone-Bereich, Postpaid sagt man immer, also nicht für die für den Cellphone-Service, für den Mobil-Service, den man quasi vorbezahlen muss, sondern für die Masse der Nutzer von Smartphones und Handys. Und da haben wir immerhin einen Anstieg von 468.000 gesehen. Das ist sehr stark. Die Erwartungen lagen bei 430.000. Man sieht Stück weit, dass im Mobilfunkbereich in den USA der Konkurrenzkampf jetzt doch auch etwas härter wird zwischen Verizon, AT&T und auch einer T-Mobile. So, und damit kommen wir mal zu dem Finanzsektor. Und ich muss sagen, die Wirtschaftsdaten, wenn wir uns auch heute Morgen die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe anschauen, wir sehen hier keinerlei Zeichen einer Abkühlung am Arbeitsmarkt. Wir haben wieder weniger Erstanträge für Arbeitslosenhilfe als erwartet, 198.000. Wir hatten über 210.000 erwartet. Der Arbeitsmarkt bleibt also auf Kurs. Aber ist die Wirtschaft wirklich so robust und vor allen Dingen in welchen Segmenten ist sie robust? Es ist ein sehr, sehr zerrissenes Bild und wir haben die bei Discover Financial, großer Kreditkartenkonzern, der allerdings historisch betrachtet schon immer eher, ja, was Kreditqualität im Branchenvergleich mit einer American Express zum Beispiel eher etwas wackeliger dasteht. Und das sieht man auch im abgelaufenen Quartal. Das war die eigentlich wirklich große Überraschung. Es gab einen riesigen Anstieg bei Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle. $1.7 Milliarden. Das waren $400 Millionen mehr, als man erwartet hatte. Die Kreditqualität der Kunden lässt also deutlich nach. Die Abschreibungen, also tatsächlich ausgefallene Kreditkartenverbindlichkeiten, sind im Vergleich zum vorhergehenden Quartal um 30% gestiegen. Das ist wirklich ordentlich. Und der Ertrag pro Aktie lag damit auch eine ganze Ecke unter den Schätzungen, $2.59 statt $3.21. Ansonsten sieht das Bild bei den Regionalbanken, die heute Morgen gemeldet haben, eigentlich ziemlich okay aus. Da gibt es keine großen Ausreißer nach unten oder nach oben. Eine Truist Financial konnte die Erwartungen des Marktes übertreffen. Leicht, ist also ganz in Ordnung. Die KeyCorp konnte die Erwartungen auch leicht übertreffen. Alles jetzt nichts wirklich außergewöhnlich Großes hier. Es gibt noch einen größeren Verlierer, das ist Blackstone. Die Aktie verliert etwa 6%. Der Ertrag pro Aktie lag hier unter den Schätzungen. 94 Cent wurden gemeldet, damit wurden die Ziele um 7 Cent verfehlt. Und man sieht genauso wie bei BlackRock enttäuschende Kapitalzuflüsse. Und zwar lagen die bei 25,3 Milliarden. Damit wurden die Schätzungen um $12 Milliarden an Zuflüssen verfehlt. Immer noch besser, muss man sagen, als BlackRock die Kapitalabflüsse gesehen haben, obwohl man Kapitalzuflüsse erwartet hat. Aber man sieht, dass im Großen und Ganzen das Umfeld für Asset Manager, für Vermögensverwalter nach wie vor sehr schwierig ist in einem Aktienmarkt, in einem S&P, der sich eigentlich seit gute 28 Monaten nicht wirklich groß von der, also wir sind in einer engen Handelsspanne, aber wir haben keine neuen Hochs, wir sind auch jetzt nicht wirklich deutlich eingebrochen. Es ist relativ wenig los innerhalb des Marktes, sehr brutale Rotationen, die einem das Leben teils auch erschweren und gleichzeitig dann auch noch Anleihen, mit denen man auch noch Geld verliert. Also egal was man macht, nimmt man einen Aktienindex, verliert man Geld, nimmt man die Anleihen, verliert man hier auch Geld. Wissentlich natürlich, mir ist natürlich klar, dass der Nasdaq in diesem Jahr immer noch sehr, sehr stark auf der Gewinnerseite ist. Aber es ist ein zähes Jahr und für die Asset Manager eben auch kein leichtes Jahr. So, jetzt mal im Schnelldurchgang. Wir haben ansonsten noch Taiwan Semiconductor mit sehr erfreulichen Aussagen zum Verlauf des vierten Quartals. Haben heute übrigens Kommentare von Intel oder zu Intel heute Morgen. Wo habe ich es hier? Zu viel Papierkram. Das ist so das einzig Dumme, wenn man unterwegs ist. Ne? Ich sitze hier quasi zwischen dem Hotelbett und einer Couch. Ne? Die Mülltonne hilft mir, das Licht aufzustellen. Und der Sessel ist, wie das eben so ist, wenn man improvisiert. Ne? Gott sei Dank bin ich ja ein großer Fan des Jazz. Das hilft dir dann letztendlich gesehen auch. So, jetzt habe ich vor lauter Papierwust die Intel Kommentare nicht da, aber bei Intel gab es heute Analystenkommentare. Ihr werdet das dann finden bei, also zumindest die Abonnenten von Opening Bell Plus. Da sind alle Analystenkommentare auch mit allen Details dann mit dabei. Und ich werde die Analystenkommentare auch diese Woche weiter schreiben, obwohl ich hier unterwegs bin. Nächste Woche wird es dann ein bisschen schwieriger. So, heute Abend haben wir Quartalszahlen von CSX und ansonsten eigentlich keine wichtigen Zahlen. Wir haben Hewlett Packard Enterprises mit einem Analystentag. Da könnte also heute noch ein bisschen Bewegung mit reinkommen in die Märkte. Makroökonomisch gibt es eigentlich nicht so wahnsinnig viel seit letzter Nacht. Gut ist zumindest mal, dass es jetzt keine Verschlechterung der geopolitischen Lage gab über Nacht, wobei sich das natürlich immer wieder auch ändern kann. Wir haben einen sehr skeptischen Artikel im Wall Street Journal über China. Und zwar wird hier betont, dass Marktteilnehmer erschreckend complacent sind. Wie sagt man complacent auf Deutsch? Also man nimmt nicht genügend zur Kenntnis, dass die Fähigkeit Chinas, eine Finanzkrise abzuwenden, nicht unbedingt garantiert ist. Der Stress auf das chinesische Finanzsystem und die Ungleichgewichte innerhalb Chinas seien ausgesprochen groß, also das Wall Street Journal. Und die Financial Times berichtet, dass nach den Verschärfungen der Verkaufsrichtlinien von KI Richtung China, Stichwort Nvidia. Die Financial Times schreibt, dass Broadcom und VMware, das war eigentlich eine Meldung schon von gestern, dass die Übernahme, die Fusion durch China erschwert werden könnte. Hier werden sich die Chinesen möglicherweise mehr Zeit lassen, um hier quasi Thumbs up zu machen. Ich habe die Fluggesellschaften angesprochen. Ich will jetzt ganz kurz doch nochmal darauf eingehen. Bei den Fluggesellschaften gibt es nur einen einzigen Vorteil. Die Aktien sind schon derart ungespitzt in den Boden gerammt worden in diesem Jahr. Das gilt auch für American Airlines. Und wir wissen, dass die Kerosinpreise ein Problem sind. Das wissen wir seit geraumer Zeit. Und dass die Kapazitäten steigen, was die Margen belastet. Und dementsprechend sind die Zahlen von American Airlines jetzt, weiß Gott, keine große Überraschung mehr. Und das zeigt auch die Reaktion der Aktie. Das abgelaufene Quartal lief besser als erwartet, aber das Entscheidende bei American Air und auch bei Alaska Air sind die Aussichten und die sind ziemlich düster. American Air im vierten Quartal wird nur noch eine schwarze Null schreiben. Erwartet wurde ein Gewinn von 7 Cent. Wir sehen hier, dass mehr Kapazitäten geschaffen wurden. Das ist immer das Problem bei Fluggesellschaften. Wenn die Nachfrage extrem groß ist, dann gibt man Gas, baut Kapazitäten auf, also mehr Sitze im Prinzip, die im Angebot sind. Und dann flacht plötzlich die Nachfrage ein bisschen ab. Das Umfeld wird schwieriger und auf einmal sieht man Margendruck. Das ist bei Alaska Air übrigens ähnlich. Die Erwartungen für das vierte Quartal werden auf der Umsatzseite nach unten revidiert, nur noch 1-4% Umsatzwachstum. Und die Kapazitäten bei Alaska wurden um 11-14% ausgeweitet. Das ist wirklich ordentlich. Da sehen wir also auch letztendlich Margendruck und Alaska Air ist heute Morgen, aber beide Fluggesellschaften reagieren kaum, weil nochmal das letztendlich gesehen keine so große Überraschung ist. Ansonsten haben wir noch Las Vegas Sands. Da war das Ergebnis im Rahmen der Erwartungen. EBITDA war ein bisschen besser als erwartet. PPG Industries war besser als erwartet, dank robuster Margen. Und damit bin ich dann eigentlich schon im Wesentlichen durch. Ja? Also, ich bin jetzt den Rest der Woche unterwegs, nächste Woche auch. Und ihr werdet wieder viele tolle Hotelzimmer sehen. Und vor allen Dingen werdet ihr wieder mal erleben, ne? Wird das Internet funktionieren? Ne? Ab morgen bin ich in Seefeld, im wunderschönen Österreich. Und Seefeld hat ein wunderbares Netz, muss man sagen. Ich freue mich schon auf morgen. Heute Abend gibt es keine Closing Bell. Das wird die nächste Woche auch der Fall sein, weil ich unterwegs bin. Es sei denn, es passiert irgendetwas wirklich weltbewegendes Großes. Dann werde ich trotzdem für euch da sein. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis dann und macht's gut.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.